Herzlich willkommen zur neuen Folge von Erinnerungsfutur, der Podcast-Serie der Coalition for Pluralistic Public Discourse. Die 2021 gegründete CPPD ist ein Netzwerk diskursbestimmender Menschen vielfältigster Hintergründe, die zu dem Themenkomplex pluralistische Erinnerungskultur arbeiten und forschen. Was muss sich an deutschen und europäischen Erinnerungskulturen ändern, damit nicht nur ein Teil der Gesellschaft seine Geschichte dort wiederfindet, sondern alle? Wie könnte so ein pluralistisches Erinnern konkret aussehen? Und auf welche gesellschaftlichen Konflikte müssen wir uns in diesen Prozessen einstellen? Über diese und andere Fragen kommen wir in Erinnerungsfutur gemeinsam ins Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erinnerungsfutur, dem Podcast der Coalition for Pluralistic Public Discourse. Mein Name ist Jo Frank. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, nämlich Milad Karimi. Milad, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Du hast in diesen Tagen sehr viel zu tun. Darüber werden wir auch miteinander ins Gespräch kommen. Aber für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht beginnen wir erst einmal damit. Wer ist Milad Karimi?
Ja, vielen Dank, dass ich hier mit euch sprechen darf. Vielen Dank auch für die Frage, die mich natürlich etwas in Verlegenheit bringt, wer ich bin. Ich kann vielleicht mit dem Oberflächlichen anfangen, was ich tue. Ich bin Professor für islamische Philosophie hier an der Universität Münster, bilde junge Musliminnen und Muslimen aus, die später entweder Theologinnen und Theologen werden wollen oder auch an den Schulen gehen wollen und als Lehrerin, Lehrer arbeiten wollen. Das mache ich hauptsächlich, ansonsten schreibe ich viel, rede viel, lese viel und mache auch Poesie, wenn die Zeit es erlaubt.
Vielen Dank. Wir werden natürlich auf einzelne Sachen nochmal zurückkommen, aber ich will auch darauf hinweisen, dass es sich wirklich lohnt, sich gerade mit letzterer Ebene natürlich auseinanderzusetzen. Da gibt es unter anderem einen unglaublich schönen Beitrag von Milad in einem anderen Podcast, nämlich das Lesen der anderen beim Haus für Poesie, wo Milad ein Gedicht der Wehrhaftigkeit vorstellt. Und das sollte man sich einfach anhören. Das ist einer der Höhepunkte dieser ganzen Podcast-Serie. Milad, ich sagte ja schon, du hast in diesen Tagen viel zu tun, denn wir sind jetzt gerade in einigen Tagen und Wochen, wo wir uns alle auf sehr unterschiedliche Art und Weise über Afghanistan Gedanken machen müssen und auch auf unterschiedliche Art und Weise versuchen zu schauen, was ist eigentlich jetzt irgendwie möglich, um vor allem den Geflüchteten jetzt Unterstützung anzubieten, soweit es irgendwie geht. Alles viel zu spät. Alles auch ein Ergebnis von gescheiterten Erinnern der Zeitgeschichte, würde ich sagen. Also sozusagen so Verdrängungsmechanismen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, ein Scheitern, was Erinnerungskulturen angeht. Wenn wir jetzt also beispielsweise dieser Tage die ganze Zeit hören, dass ein 20-jähriger Krieg zu Ende geht, ist das natürlich eine Sicht, die Afghanistan selbst überhaupt nicht gerecht wird. Ganz einfach gefragt, wie erlebst du diese Tage und vor allem, wie erlebst du auch die Frage des Umgangs mit Afghanistan in den Medien gerade?
Ja, ich meine, wenn man von einigen Ausnahmen absieht, ist die Mainstream-Öffentlichkeit allein politisch-militärisch interessiert. Es geht eigentlich nur darum, wer die Ortskräfte sind, wie man sie retten kann, das Versagen der westlichen Staaten, was ist mit den USA, das ist alles politisch, aber auch sehr kurzfristig politisch gedacht. Du hast es kurz angedeutet, es geht eigentlich um den letzten 20 Jahren. Man tut so, als wäre das sozusagen der Nullpunkt der Geschichte. Mhm. Und für die Menschen dort und für diejenigen, die mit Afghanistan zu tun haben. Ich bin 1979 geboren. Das ist ein ziemlich wichtiges Jahr insgesamt weltgeschichtlich gesehen, sondern auch für die Region wichtig. Das ist das Jahr, in dem auch die Mullahs die Macht ergreifen im Iran, aber auch es gibt auch die sowjetische Invasion in Afghanistan, die auch zu einem Punkt gehört, was wir nicht vergessen dürfen. Zu dieser, man kann sich auch fragen, warum geschieht gerade die Diskussion in dieser Weise? Warum geht es jetzt nur um darum, wen man retten kann? Und ich sehe Menschen, weil ich auch Kontakt mit ihnen habe, vor Ort. Es geht ja nicht nur darum, wer mit den westlichen Invasoren zusammengearbeitet hat und jetzt gerettet werden muss, sondern es gibt auch diejenigen, die selbst für diese Gesellschaft etwas getan haben, sich auch demokratisch engagiert haben. Es gab ja demokratische Wahlen. Und im Unterschied zu Deutschland waren die Beteiligung an den Wahlen unglaublich groß. Menschen haben unter lebensbedrohlichen Situationen gewählt. Und es ging einfach nicht darum, etwas von außen da hineinzubringen, sondern das war Möglichkeit, dass die Menschen selbst entscheiden konnten, wie sie entschieden haben. Nur was so außerhalb stand, war ziemlich reduziert. Sodass es mir wichtig ist, gerade in diesen Tagen die Erinnerung zu weiten, die Komplexität der Frage auch mit einzubeziehen, wer seit wann welche Politik und welche Interessen an diesen Regionen hat. Man kann auch diesen ganzen Abzug am Ende und diese fluchtartige Wegziehen von Afghanistan, sei es von den, sagen wir einfach die NATO-Staaten, auch als eine Folge von Zusammenarbeit. Man kann sie auch als eine Folge der sowjetischen Invasion betrachten. Man kann sie als eine Folge von der Königsherrschaft in Afghanistan betrachten. Oder die Vielfalt dieser Region, geografische Lage Afghanistans, was sehr wichtig ist. Wir können auch Afghanistan als ein Ort betrachten, der von ziemlich instabilen Staaten wie Pakistan, Iran, aber auch China, die alten Sowjetstaaten, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, das ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Und ich glaube, wir werden der Sache dann gerecht, wenn wir dieser Komplexität auch ein Stück weit auch gerecht werden.
Du hast da schon extrem viel genannt, womit wir uns ja in diesem Bereich der pluralistischen Erinnerungskulturen ja auch auseinandersetzen. Unter anderem bleibe ich sozusagen immer an diesem Begriff der Komplexität hängen. Also wir erleben das ja in ganz vielen Bereichen, dass wir eigentlich uns bewegen, oftmals, also gerade im öffentlichen Diskurs, in so einer Art komplexitätsfeindschaftlichem Raum, also wo alles irgendwie untergebracht werden muss in Snippets und in Bytes und damit aber auch vieles eben an vieles verloren geht, auch an Erinnerungen verloren geht. Also ich weiß nicht, ob dir diese Brücke so recht ist, aber das kannst du mir dann, sonst kannst du ja auch gleich reinfahren. Aber du sagtest gerade, du bist 1979 geboren. 1978 gab es die sogenannte Aprilrevolution, mit der wir uns ja jetzt auch dieser Tage wieder mal überhaupt nicht auseinandersetzen. Also du verweist sozusagen auf die Länge dieser Geschichte. Die Geschichte kennen wir gar nicht und jetzt könnte man sozusagen polemisch sagen, naja, okay, warum auch? Also es gibt, warum sollte man sich mit der Individualgeschichte unterschiedlicher Länder auskennen, wenn selbst die Vermittlung deutscher Geschichte auch so eine Herausforderung ist? Aber Afghanistan ist ja nun mal auch so ein bisschen nochmal was anderes, weil es ja auch so ein Austragungsort ist für ganz viele unterschiedliche Phänomene. Also auch ein wesentlicher Austragungsort für während des Kalten Krieges beispielsweise. Also sozusagen wie der Krieg zwischen Ost und West, der ausgetragen wird in einem Land, sozusagen dann in einem Drittland. Verstehst du ungefähr, worauf ich hinaus will? Also,
ich verstehe. Und gerade dieser Austragungsort vieler Phänomene, viele Probleme auch, die dann gemacht wurden. Also Afghanistan bereits schon davor, während des Great Games, also wenn wir an britische Kolonialherrschaft denken, war ein besonderer Pufferstaat, nicht zwischen den, was wir später Russland und dann auch die anderen Staaten, auch der indische Subkontinent gelegen ist. Und dann aber auch während des Kalten Krieges war dort der Krieg ziemlich heiß. Also seit 1979 sind die sozialistisch-kommunistische, invasorische Handlungen von UdSSR in Afghanistan sehr stark da, die sind präsent. Und die Staaten wie die USA, aber auch die westlichen Staaten, denken wir allein an Frankreich, waren natürlich sehr besorgt, was dort eigentlich geschieht. Aber dann gehen sie natürlich Allianzen an, die Afghanistan insgesamt bis heute nicht gut getan hat. Sie haben den Widerstandskampf in Pakistan erarbeitet, gefördert, militärisch auch ausgebildet, auch mitfinanziert, mit der Hilfe der saudi-arabischen Ideologie, aber auch Geld und mit der Hilfe von Pakistan. Und diese Allianz, Saudi-Arabien, Pakistan, die USA und westlichen Staaten, ist eigentlich ein Unding. Und was dort wurde der Widerstandskampf, wie auch heute, wenn man den Widerstandskampf gegen die Taliban innerhalb von Afghanistan betrachtet, wird natürlich das Ganze islamisiert. Und diese Islamisierung war für die westlichen Staaten überhaupt nichts Schlimmes, sondern gerade darin haben sie einen Bündnispartner gehabt, die gegen die atheistischen, kommunistischen Staaten, die sehr revolutionär waren, auch gearbeitet haben. Wenn du dir die ganze Regionen anschaust, also die sogenannte arabische, islamische Welt, wir reden von Jordanien, wir reden von Libyen, wir reden von Irak, Syrien, Ägypten, aber dann auch von Afghanistan, die sind alle sozialistisch. Ob die Baath-Partei oder wie auch immer, was für ein Sozialismus dort am Werk war, das ist eine andere Frage oder was für ein Verständnis. Aber sie haben sich selbst als eine sozialistische Bewegung verstanden, als eine religionskritische, aber auch mit Ideen und Utopien geschwängert, sodass die Intellektuellen nur so sein konnten. Warum? Warum nicht jetzt westlich, demokrat und marktwirtschaftlich orientiert, weil die natürlich eine Kolonialgeschichte hinter sich haben. Ihre ganze intellektuelle Revolte ging gegen die koloniale Vergangenheit, sodass die einzigen Bündnispartner natürlich UdSSR gewesen ist. Und das ging auch in Afghanistan so. Und wenn du dir anschaust, mit welchen Ländern dann die USA kooperiert, da sind nicht diese Länder, die ich erwähnt habe, sondern es bleiben nur die alten Monarchien, wie Saudi-Arabien, wie Marokko, wie Emiraten und auch Länder wie Pakistan, die islamistisch, wenn man Saudi-Arabien anschaut, noch sektiererisch, wahhabitisch, salafistisch geprägt sind. Das ist etwas, was dann auch in Afghanistan wirksam wird, weil die sogenannten Mujahideen auch zu denen gehören, die ihren Widerstandskampf gegen die Sowjetunion natürlich auch religionstechnisch auch begründen und ideologisch auch begründen, um auch diese Förderungen zu bekommen. Insofern ist die Erinnerungskultur, die sogenannte Komplexität, von der du gesprochen hast, natürlich ein nicht gern gesehener Gesprächspartner, weil man gerne alles einfach haben will. Gerade heute. Islam ist schuld, die Bevölkerung von Afghanistan ist schuld, das Militär ist schuld, die USA ist schuld, die westlichen Staaten, UdSSR, wer auch immer, die Pashtunen, die Sunniten, die Schiiten, das ist alles leicht erklärbar dann und vor allem Erklärung heißt immer, seine eigene Weste reinzuwaschen, weil man einfach sagt, wir haben 20 Jahre lang sehr viel investiert an Mühe, an Geldern. Aber ihr seht, innerhalb von einer Woche, wenn wir nicht da sind, macht die Bevölkerung nichts und die Stimmen sind sehr laut. Die sagen, ein Zeugnis gerade dafür, dass dieses Land eigentlich weder demokratiekompatibel ist, noch für die Menschenrechte zu gewinnen ist. Also, was nützt das, wenn wir noch Milliarden da investieren? Und wer so argumentiert, ist nicht nur nicht weitsichtig, sondern er bringt auch Leid hervor. Denn über wir gerade reden, das ist nicht einfach eine intellektuelle Debatte über die Ontologie, sondern Menschen sterben in diesem Augenblick. Andere werden verfolgt. Das heißt, es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Ja. Und Wir sind Zeuge, wir sind Voyeuristen in einer, vielleicht auch schön, dass Afghanistan so in einer Klemme ist, in so einer Region ist, die wir einfach nur wie ein Reality-Show uns anschauen können, aber auch interaktiv mitwirken können. Wir können uns interaktiv auch Spenden zu leisten, damit aus dem Land rauszukommen. Und dann sehen wir, die Konstellation ändert sich. Und das ist eine sehr perfide Gegenwart, die durch die Vereindeutigung Fantasien nicht besser wird.
Genau, diese Vereindeutigungen, das finde ich ein sehr schönes Wort, Vereindeutigung, die haben aber ja auch zum Teil ganz gravierende rassistische Züge an sich zurzeit. Also wenn man da mal zuhört und auch natürlich islamfeindliche Züge, die jetzt gerade auch in Deutschland während in dieser Vorwahlkampfzeit auch eingesetzt werden. Also als wäre es sozusagen eine Wesensart muslimischer Menschen einerseits oder eine Wesensart der Afghanen und Afghaninnen nicht in der Lage zu sein, sich zu wehren. Das finde ich super spannend. Also dass man sagt, man spricht ihnen die Wehrhaftigkeit ab. Also das ist ja sozusagen ein ganz klassisches rassistisches Muster, sozusagen der einerseits der Absprache von eigener Wehrhaftigkeit und damit auch der eigenen Agentenrolle sozusagen, dann gleichzeitig aber eben diese Wesensmarkierung nicht kompatibel zu sein mit westlichen Standards, was auch immer diese westlichen Standards sein mögen. Über diese rassistischen Zuschreibungen geht natürlich auch komplett verloren, was du beschreibst, nämlich auch das individuelle Leiden auf der einen Seite, weil ja nicht nur, also man muss es nicht immer auf Individuen sozusagen zurückführen, sondern auch auf das Leiden einer ganzen Gesellschaft, einer ganzen Region, was sich ja total beißt mit unserer sonstigen Annahme, dass wir uns in einem globalisierten Kontext befinden, deshalb auch sowas wie Erinnerung eigentlich eine globalisierte Erinnerung sein muss. Und was aber jetzt eben interessant ist, ist, dass diese Annahme sich in der Realität aber erweist nur unter der Bedingung des eigenen provinziellen Denkens. Also wir können sozusagen nur globalisiert agieren, wenn wir weiterhin das Recht haben, die Welt einzuteilen in Provinzen, die gleichzeitig aber, wo man selbst sozusagen die höchste Provinz ist, in so einer fürstlichen Situation schon fast, in einer hegemonialen Struktur, in der wir anderen nicht nur zuweisen, welche Rolle sie innerhalb dieser globalen Zusammenhänge zu spielen haben, sondern in denen wir jetzt auch plötzlich eben Wesensaussagen treffen dürfen. Also das finde ich schon grotesk zurzeit, was da und zwar im Mainstream abläuft. Das ist nicht eine Rechtsaußendebatte, sondern es ist ja tatsächlich so in diesem Mainstream total paternalistisches Reden, auch diese eigene Heilsvorstellung, also sobald die Armeen aus Afghanistan rausgehen, die eigentlichen Heilsbringer, wo ich mich frage, ist das überhaupt eine Position, wo Afghaninnen und Afghanen dem zustimmen würden? Sobald die raus sind, ist sozusagen ist dann die Unmöglichkeit gekommen, dann kehrt sozusagen die ganze Schöpfung in die Dunkelheit, sobald der Heiland verschwunden ist.
Du sprichst etwas, wenn ich dich kurz unterbreche, du sprichst etwas ganz wesentlich meines Erachtens, vor allem diese rassistische Betrachtung, aber auch diese essentialistische Betrachtung, die aber etwas ganz Bedeutendes auch zum Vorschein bringt. Mir scheint, dass Afghanistan gerade sehr apokalyptisch gezeigt wird, wahrgenommen wird. Und apokalyptisch auch, wenn man Serien kennt wie The Walking Dead, dann kann man damit, glaube ich, gut mit so einer Zombie-Serie Afghanistan gut beschreiben. Da haben wir sozusagen Afghaninnen, Afghanen, die bereits schon verseucht sind. Das heißt, die sind eigentlich nicht mehr zu retten. Und dann gibt es bereits schon ausgebrochene Zombie-Dasein, das ist die lebende Tote, das sind die Taliban oder die IS vor Ort, die nichts anderes machen, als diese Menschen zu fressen. Retter, die versucht haben, noch die zu retten waren, irgendwie zu retten. Die Kranken vielleicht zu heilen, andere, die noch nicht infiziert sind, zu heilen. Aber sie merken, es hat eigentlich keinen Sinn, weil sie entweder infiziert sind oder auch vielleicht gar nicht so viel wert sind, dass man sie rettet. Also das Einzige, was einem übrig bleibt, und das hat man in Walking Dead in vielen Staffeln gesehen, dann lässt man sie auf sich beruhen und rettet nur sich selbst. Und die nächste Szene, die gezeigt wird, ist die Szene zu sehen, diejenigen, die noch meinen, gerettet werden zu können, gehen in den Tod hinein, aber um allein sich retten zu können, klettern über Zäune, versuchen mit irgendwelchen Autos wegzufahren. Das waren die Flugzeuge und die Blindpassagiere, die sich hielten und wussten, ich werde den Flug nicht überleben, wenn ich mich einfach an ein Flugzeug festhalte von außen. Aber sie fliegen und er fällt runter. Aber das sind die Geretteten, die einfach vielleicht irgendwo auch mit Bedauern Afghanistan beobachten und sagen, ja, wir haben eigentlich alles versucht, aber jetzt werdet ihr gefressen von denen, die deren Krankheit ihr eigentlich latent sowieso in euch habt. Denn wir hätten euch nur retten können, aber ihr habt nicht genug dafür getan. Und diese politische Sichtweise, das ist die Sichtweise, die ich gerne mit einem Begriff beschreiben will, nämlich die Kultur des Vergessens. Hier wird sozusagen Erinnerung verschrieben, also überschrieben eigentlich. Ja. Hier wird gesagt, wir wollen uns nicht erinnern, sondern hier wird ein ganz gezieltes Erinnern inszeniert. Eigentlich auf dem Rücken des Vergessens. Man sagt ihnen niemals, es gab keine koloniale Vergangenheit der europäischen Staaten zum Beispiel, sondern man sagt, das gehört der Vergangenheit an. Das muss man nicht einmal nochmal rausholen, wenn man über Afghanistan redet. Das ist doch nervig. Sondern es geht um ein ganz bestimmtes Erinnern, und das ist das rassistische Moment dabei, was zu einer bestimmten Ideologie wird. Ja. Das heißt, Afghanistan wird in einem Package einem verkauft, dass man nur noch den Kopf schütteln muss. Das sehe ich, wenn ich jetzt in letzter Zeit auch viel medial mache, wie viele Kommentare kommen, wie viele Hass-E-Mails ich bekomme. Und unter anderem steht eigentlich immer darin, das ist so Standardargument von beiden, zu sagen, ja, man sieht doch, das Militär hat sich nicht wehren können, wehren wollen. Also warum sollen wir dort unsere Soldaten sterben lassen, wenn die Afghanen sich selbst nicht wehren können? Und das ist Momentaufnahme. Aber die Frage, warum haben sie sich eigentlich nicht gewehrt? Das wird nicht gestellt, sondern es wird darauf hingewiesen, die sind aber bestens ausgerüstet gewesen. Als würde jeder dahergelaufene Europäerin, Europäer wirklich die Ausrüstungsmechanismen des afghanischen Militärs betrachtet haben und analysiert haben. Das ist überhaupt nicht gestellt. Und ich finde irgendwie auch bemerkenswert, in so einer Zeit zu leben, in der sozusagen das Vergessen zu einer bestimmten Kultur wird. Ja. Also in des Vergessens als Erinnerung verkauft wird.
Ja, das ist ein extrem interessanter Punkt, weil sozusagen innerhalb unserer Arbeit beschäftigen wir uns ja ganz oft damit, wie sind eigentlich bestimmte Narrative entstanden, wie analysieren wir diese Narrative und sozusagen wo passen die rein, zu wessen Gunsten werden Narrative überhaupt erstellt oder wurden Narrative erstellt. Also unsere Betrachtung ist ja meistens eher eine sozusagen nach dem Schreiben. Und jetzt finde ich es eben gerade das, was du sagst, auch wahnsinnig spannend, weil wir jetzt in einer Situation sind, wo diese Narrative also aktiv geschrieben werden und man merkt, dass es aber auch eine Unfähigkeit gibt, die Gleichzeitigkeit auch tatsächlich kritisch zu begleiten, dieses Schreiben von Narrativen zu hinterfragen, anzureichern durch Komplexität zum Beispiel oder auch oftmals auch anzureichern durch Faktizität. Also das ist oftmals das, was wir so vergessen, wenn wir über Erinnerungen nachdenken, denkt man, es geht um die Vermittlung von Fakten. Das ist nicht der Fall, sondern es geht eben um die Vermittlung von der Deutung und oftmals auch um ein Überblenden von Faktizität zugunsten dieses Narrativs. Aber da würde ich dich gerne um eine bestimmte Ebene auch nochmal bitten, ob du dir dazu nochmal Gedanken gemacht hast. Erinnerung wird ja auch festgeschrieben durch Bilder. Und ich habe vorhin nochmal überlegt, was sind eigentlich die Bilder, die wir jetzt mit der Situation in Afghanistan verbinden? Und eigentlich ist mir nur ein Bild in den Kopf gekommen. Und das sehe ich sozusagen schon als Teil eines riesigen Problems. Und du weißt sicher, um welches Bild es sich handelt. Nämlich das, dieses Bild aus dem Flugzeug heraus. Das heißt sozusagen, es ist jetzt schon so weit, dass wir als sozusagen eine Art Erinnerungsikonografie jetzt schon haben, die aber beispielsweise dieses Heilandsnarrativ weiterschreibt, festigt und die Unfähigkeit bis Unbeholfenheit, wenn man der Afghaninnen und Afghanen gleichzeitig ja festhält. Erlebst du das auch so? Ist das so bei dir auch, dass das dieses eine Bild irgendwie so, so bleibt?
Ja, in der Tat, das ist das Bild. Und dieses Bild hat, hat viel zu sagen, finde ich. Also der Flug ist auch immer ein, also das Bild des Fluges ist auch immer ein Bild des Übergangs, ein Bild von Sitz, ein Bild von ohne woher und ohne wohin. Das ist ein Bild von nicht mehr erinnern können, von herbeigeführter Heimatlosigkeit.
Mhm. Das ist super spannend. Ja, so habe ich das noch nie überlegt. Aber es ist klar, es ist sozusagen, aber dadurch ist so eine metaphorische Ausdeutung als sozusagen dieses Bild als Metapher für so ein transitional space, in dem da liegt natürlich eine Gefahr drin. Verstehst du, was ich meine? Also ich, weil ich dann merke in meinem eigenen Kopf, das stimmt, das ist eine, so eine Art Metapher für diesen transitional space, in dem wir uns in dieser Auseinandersetzung befinden zwischen erinnern wollen, nicht erinnern können, zwischen westlichem Erinnerungsnarrativ und dem und einem vielleicht viel wichtigeren Erinnerungsnarrativ, das auch selbstbestimmt ist. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt dieser Erinnerung. Das ist schon auch, es geht auch um Selbstbestimmung dabei. Aber verstehst du, das ist ja, aber der Ursprung ist da bei mir im Kopf gleich wieder einer, wo ich sage, oh weia, da musst du aufpassen. Es ist nämlich ja nicht nur ein Bild, sondern es sind konkrete Menschen, die, genau. Um die es geht. Ja.
Ich sehe sozusagen dieses Bild von dem Flug in, sozusagen in unserer eigentlichen Gegenwart und was sozusagen Afghanistan konturiert und überspitzt darstellt, mit diesem Bild als ein Komplementärbild zu den Anschlägen vom 11. September, wo Flüge im Spiel waren. Es sind Flugzeuge, die sozusagen in einen Hochhäusern hineinschießen, hineingehen. Und das gehört eigentlich zu dieser Narration. Und insofern komplementär, weil wenn du dich erinnerst, nach dem 11. September konnte kaum jemand noch Mut fassen zu fliegen. Ja. Weil wir wussten, in jedem Flugzeug könnte noch weiterhin irgendwelche Schläfer sitzen und uns in den Tod bringen. Das heißt, überhaupt fliegen zu können war, für erste Zeit hat man wirklich noch gezögert. Während jetzt das Komplementäre, die Menschen fliegen sogar als Blindpassagiere. Das ist eine Umkehrung derselben Situation eigentlich. Damals aus den Hochhäusern runtergesprungen, wohl wissen, dass sie in den Tod springen. Jetzt springen die Menschen vom Flugzeug herunter. Das ist eine, und die Verwandtschaft von diesen beiden Bildern, die unsere Gegenwart ja ganz prägend auch konturiert, besteht meines Erachtens darin, dass beides nicht für etwas anderes stehen. Die Anschläge von World Trade Center hatten keine Botschaft hinter sich. Wie auch das Bild von dem Flug in Afghanistan kein Bild hinter sich hat. Das ist die Botschaft selbst. Ja. Und das ist das, was mir unter die Haut geht. Das ist das, was kaum erträglich ist. Also wenn ich daran denke, dann kann ich wirklich nicht mehr schlafen, weil ich weiß, ihr wird mir nicht eine andere Meta-Erzählung aufgetischt. Also die Geschichte von diesem Menschen, woher er kommt, warum macht er das, sondern dieses Ereignis selbst ist ein Spiegelbild meiner eigenen Gegenwart. Und ich erinnere mich an meine eigene Kindheit oder Jugend, als wir Afghanistan verlassen haben mit einem Flugzeug und wir saßen da, waren unmittelbar davor, gab es einen Raketenangriff und wir wussten nicht, ob dieser Flug überhaupt wegfliegen kann. Alle sitzen dort, alle sind still und ich rezitiere ein Vers aus dem Koran. Und ich merke, dass alle, die da sitzen, irgendwelche Verse aus dem Koran vor sich hin rezitieren, bis wirklich wir fliegen konnten. Und ich kann mir gut vorstellen und kann mich gut erinnern, was ich da eigentlich gedacht habe. Das Denken war eigentlich abgeschaltet. Ich habe gar nichts gedacht. Es war die Jetzt-Kultur, die natürlich auch esoterisch und spirituell sehr hoch gehalten wird. Jetzt. Ausrufezeichen, die Kraft der Gegenwart. In die Kraft der Gegenwart ist zugleich die Kraft des Vergessens.
Ja,
also macht man es vergessen, aber Afghanistan ist nicht dieses Bild. Die Gegenwart ist nicht dieser Flug. Die Gegenwart ist eigentlich genau die, die nicht mal fliegen konnten, die überhaupt zum Flughafen kommen konnten. Da sind die Privilegierten. Es gibt Menschen, die nicht mal dahin kommen können. Die Flüchtlinge, das sind die Helden unserer Zeit, weil sie die finanzielle und die gesundheitliche Verfassung besitzen, überhaupt fliehen zu können. Die eigentlich, worum es eigentlich geht, sie können nicht daran denken zu fliehen, weil sie nicht einmal das Geld haben, am Abendessen für ihre Kinder zu erarbeiten. Und ich glaube, diese, ich verwende sehr ungern das Wort Dialektik, aber dieses Zusammenspiel ist bedeutend für unseren Diskurs.
Mhm. Du sprichst da mit was an, worüber ich mir auch innerhalb dieser in dieser Frage von Erinnerungskulturen, wo ich so eine Lücke habe oder noch keine Idee habe oder wo ich auch nicht sehe, dass das oder naja, an manchen Orten wird sich darüber auch Gedanken gemacht, aber ich glaube noch zu wenig. Und zwar im Kontext von jetzt ist das jetzt ja auch mit Emotionen verknüpft. Und das Jetzt ist ja auch ganz eng verknüpft mit Angst. Also ich spreche wirklich ausdrücklich von Angst und nicht von Traumata, nicht? Also wo Traumata verbunden sein können mit einer Reaktualisierung aus der Vergangenheit heraus, sozusagen, also an Traumata zu erinnern, ist eine Möglichkeit, wo wir irgendwie Modi finden oder bereits schon gefunden haben. Aber Milad, wie erinnert man an Angst? Verstehst du die Frage? Also, weil irgendwie macht mich das so ein bisschen fertig, weil wir alle in ganz unterschiedlichem Ausmaß und in ganz unterschiedlichen Kontexten diese Emotionen kennen, auch die zerstörerische Gegenwartsgefangenschaft sozusagen dieser Emotionen, die uns ja weder Vergangenheit noch Zukunft erlaubt, sondern in der man ganz jetzt ist, wie du das viel eindrücklicher jetzt auch schon beschrieben hast. Wie erinnert man an Angst?
Ja, das ist natürlich eine unglaublich wichtige und schwierige Frage. Biografisch kann ich dir sagen, dass ich mich nur dann an Angst erinnere, wenn ich Angst habe. Mhm. Also das durch die Angst. Das kenne ich auch mit Menschen, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Und wir haben eine gewisse Gemeinsamkeit. Wir können den Silvesterfeier nicht ertragen, weil dort einfach so viel Lärm ist, so viel an uns erinnert, an etwas, was Angst produziert. Und es ist in der Tat kein Trauma, weil immer, wenn ich diese Angst habe, dass es wieder jetzt losgeht mit Feuerwerken, meint man, du hast es noch nicht verarbeitet, das ist aber kein Krieg hier, das sind einfach Feuerwerke, wir freuen uns, wir vertreiben die bösen Geister. Aber ich glaube, über so viel emotionale Intellektualität besitze auch ich, das zu verstehen, dass das eigentlich nicht der Fall ist, sondern ich habe Angst. Mhm. Ich habe einfach aktuell Angst. Mhm. Und Angst ist, glaube ich, auch das wusste schon Kierkegaard, eine der besonderen Formen der menschlichen Artikulation, Deplatzierung zum Ausdruck zu bringen. Also so etwas, was ich von der jüdischen Tradition kenne, nämlich Exilerfahrung. Also zu exilieren, zu wissen, dass man nicht dort ist, wo man zu sein hat. Mhm. Also nicht Topos, sondern Atopos. Mhm. Die Menschen haben keine Utopie, sondern das ist Atopie. Das ist wirklich ein Nichtort. Mhm. Du bist Du weißt nicht, wo du bist. Das ist, wenn man den Zug ist und nicht weiß, und das können auch die jüdische Vergangenheit gut darüber, über die Zugfahrt und Deportationen reden und verstehen und uns klar machen. Du bist in diesem Zug, aber du hast keinen Ort. Mhm. Und jeder Ort, der an einem vorbeirauscht, wenn man nach außen blickt, das ist eben das Vorbeirauschende. Und du bist da gefangen. Und das ist Angst.
Wir kennen das jetzt aus der Psychologie, oder gibt es da also mehrere Sachen, die ich da in diesem Kontext super interessant finde. Also wenn einerseits sozusagen diese irrationale Verknüpfung von Verknüpfungen, die stattfinden, wie eben bei dem Beispiel des Feuerwerks. Ne? Also wo du sagst, es ist eine völlig irrationale Verknüpfung, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, erzeugt aber das andere, das ist ja auch ein Merkmal von posttraumatischen Störungen beispielsweise. Aber das andere ist sozusagen diese Fight-or-Flight-Reaktion. Und jetzt bin ich schon wieder versucht, merke ich in meinem Kopf zu denken, naja, vielleicht kann man an Angst erinnern, indem man dieses Phänomen von Fight or Flight ausdeutet und sagt, Angst kann sozusagen produktiv gemacht werden innerhalb auch dieses Diskurses, um zu kämpfen für eine bestimmte Form der Erinnerung und so weiter. Und das Flight könnte man ausdeuten als Erinnerungsverlust und auch als bewusst herbeigeführten Erinnerungsverlust. Aber ist das zulässig? Ich bin mir dabei nicht sicher. Oder bin ich dadurch schon Teil der Verharmlosung der Angst?
Ich würde es wagen. Ich würde sagen, dass die Metaphorik die eigentliche Realität ist. Das ist nicht etwas, was man allein sozusagen essayistisch sich gut anhört und man kann damit brüsten und auch total abgehen in diesem Schreiben, in diesem Flow, sondern das ist gerade die Realität. Ich glaube nicht, dass es ein außerhalb der Erinnerung gibt. Sozusagen etwas, was ich erlebt habe und später mich erst erinnere. Die Erinnerung ist gerade das Eigentliche. Also das, was uns so weniger Menschen, die gerade etwas erleben, also der Mensch, der wirklich dann herunterspringen musste, sein Leid als eine Metapher zu begreifen, um darüber intellektuell uns auszutauschen. Aber es ist gerade nur das, weil es gibt ihn eigentlich gar nicht. Also es gibt ihn nicht außerhalb im Diskurs. Daher achte ich auch in deinem Sinne, um zu reden, die poetische Wehrkraft als die eigentliche Realität, die anders auch gar nicht vermittelbar ist. Was denkst du, warum die ganzen Terroristen, die Taliban, die Poesie, Musik, Kunst, all das verbieten? Weil sie wissen, wie da sind, würden sie genau die Realität uns vor Augen führen, die sie eigentlich gerne zum Vergessen bringen wollen. Die wollen uns daran erinnern, dass das Dasein nur darin besteht, seinen Alltag zu bewältigen. Mhm. Aber genau das ist nicht Leben. Leben ist zu pausieren. Leben ist, während wir sprechen, du doch nur an deine Zigarette denkst. Oder denkst, habe ich genug? Ist das Licht gut? Das ist Leben. Leben ist nicht mein Gelaber, sich anzuhören, sondern Leben ist gerade im Augenblick nicht zuzuhören und nicht zu fragen, worüber redet er nochmal? Das ist das. Ich glaube, man würde das jetzt nicht als eine Art, das haben die Idealisten gerne getan, nicht auch später auch gegen die Romantiker zu sagen, ja, ihr überschreibt das mit eurem komischen, fragmentarischen, poetischen Weltsicht, aber es geht um die Rationalisierung. Und ich glaube, diese Ratio ist gerade das Überspielte. Und daher würde ich wirklich eine Lanze gerade brechen und es anders sehen.
Wie hältst du es? Oder hältst du es überhaupt für machbar, und so rum? Hältst du es für machbar, hier auch eine Gleichzeitigkeit herzustellen? Also das finde ich eigentlich ganz schön, dass man da in diesem, gerade in diesem Beispiel, das du nanntest, also was Leben ist Gleichzeitigkeit. Also die Gleichzeitigkeit dieser Gedanken, wie auch das, die Überlegung, ob ich, wo meine Zigaretten sind, nicht, ob ich doch genug habe. Aber siehst du denn irgendwie eine Möglichkeit, diese Gleichzeitigkeit tatsächlich zu stärken und zu sagen, oder aus deinen bisherigen Gedanken, deiner bisherigen Arbeit, die ja eben auch nicht im Jetzt nur passiert, sozusagen, ist also ja auch interessant, also wir reden jetzt über viel über Afghanistan, aber deine gesamte Karriere beschäftigt sich ja auch mit diesen Fragestellungen. Wie schafft man es denn, diese Gleichzeitigkeit, oder ist es möglich, diese Gleichzeitigkeit zu fördern? Oder was wäre dafür notwendig, auch sie ihr Raum zu geben?
Ja, genau. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr bedeutende Frage, weil wir sehen es auch gerade in diesem neuen geschaffenen Diskurs über die Flüchtlinge und die Erinnerung an 2015, was die Politiker vor allem hier sehr gerne nach uns in Erinnerung gerufen haben. Und das ist eine typische Form von Erinnerungskanalisierung, indem man sozusagen eine Narration schafft, die eigentlich überhaupt nicht stimmt. Also wir werden wieder 2015 haben und das, was gerade geschieht hat, erinnert uns gar nicht mehr dran. Aber genau dieses rehabilitieren, dann schafft es nicht nur Ängste, sondern auch Erinnerungen und so weiter. Und deine Frage ist sozusagen, wie kann man es, da fehlt die Gleichzeitigkeit, wie kann man da Gleichzeitigkeit schaffen? Meines Erachtens nicht dadurch, indem man eine Gegennarration hier hervorhebt, sondern die reduktionistische Erinnerungskultur besitzt ja auch eine innere Instabilität in sich. Meines Erachtens, die Arbeit müsste darin bestehen, diese innere Instabilität auch zu zeigen. Also die Sache selbst zu destruieren, indem man aufzeigt, dass das eigentlich überhaupt eine neue Situation ist. Dass die Debatte über die Flüchtlinge einfach keine Debatte sein darf, sondern es geht um eine völlig andere Problematik. Insofern wäre Gleichzeitigkeit immer auch gepaart mit einer Verinnerlichung der Faktizität. Also um die richtige Erinnerung hervorrufen zu können. Wir können es nur an das erinnern, was auch verinnerlicht ist. Das heißt, von innen her kommt. Und diese von innen her kommen heißt auch, Räume zu erarbeiten, um Komplexität aushalten zu können. Die für wir, glaube ich, langsam resistent geworden sind. Wir wollen eben alles, aber keine Komplexität. Also die Schnelllebigkeit, die gerne sich nur an dem ersten Tag hält, aber nicht an dem nächsten Tag, das ist auch ein Weg gegen die Bequemlichkeit, die wir nur dann erarbeiten können, wenn auch Komplexität ihren Geschmack uns zeigt. Weil jetzt hat es den Eindruck, als würde die Gleichzeitigkeit der Komplexität auch bitter schmecken, also uns weh und so weiter. Das tut es, aber es ist ein süßliche Bitterkeit, die Leben auch intensiviert, finde ich.
Mila, das ist ein sehr schöner Thema, ein sehr schöner Abschluss, aber ich muss trotzdem eine letzte Frage, wenn ich darf, und dann lasse ich dich wirklich gehen. Komplexität, genau, du sagst es, Komplexität ist Arbeit, Komplexität ist oftmals auch eben ein Konflikt, also wo man diese gegenläufigen, und zwar nicht nur ein Konflikt zwischen diametral unterschiedlichen Narrativen, sondern oftmals ja auch ein Konflikt unter Verbündeten sozusagen. Also, dass man grundsätzlich etwas Ähnliches möchte, aber sich dann in den Details auch die Abweichungen immer stärker zeigen und man läuft dann sozusagen, das ist auch die Erfahrung vieler Dialogarbeit, in der du ja auch aktiv bist, ich will nur daran erinnern, dass wir, glaube ich, 2016 oder 2017 miteinander gesprochen haben bei den Dialogperspektiven, wo es auch oft ein Phänomen gibt, dass je komplexer es wird, desto größer ist auch die Gefahr für das Zerbrechen von Bündnissen, die eigentlich dasselbe Ziel haben. Hast du dazu Gedanken?
Ja, in der Tat. Also was ist zu tun im Grunde genommen? Was ist zu tun? Ich glaube, was am meisten fehlt, was Bequemlichkeit noch bequemer macht, ist auch die Bereitschaft, sich für Gegenerinnerungen zu öffnen. Wir können keine schlimmeren Idee verfestigen als so etwas wie ein kollektives Gedächtnis. Ich halte das für eine fatale Idee, weil es gibt eigentlich kein kollektives Gedächtnis. Es gibt nur im kollektiven Gedächtnis Pluralität. Und sie sind oft auch nicht miteinander vereinbar. Sie stehen auch im Gegensatz zueinander, in einem Widerstreit zueinander. Aber die Arbeit, von der du gesprochen hast, die Arbeit für und an der Komplexität, besteht auch gerade darin, miteinander zu arbeiten. Also den Streit nicht zu vermeiden, sondern den Streit zu suchen und die Kultivierung für Selbstrelativierung auch zu leisten, die uns am meisten wehtut, weil wir eigentlich immer Verfechter der höchsten Wahrheit sein wollen und alles besser wissen wollen. Indem man dies zurücknimmt, wird die eigene Wahrheit nicht weniger, sondern im Zusammenspiel mit anderen Perspektiven reicher, fülliger und nicht dadurch, dass sie verfestigt wird, sondern indem sie ihre Fragilität auch selbst erkennt. Und ich glaube, das ist eine mühevolle Aufgabe, aber der wir uns unbedingt stellen müssen, wenn wir für eine pluralistische Erinnerungskultur arbeiten, an der wir selbst wachsen können.
Okay. Die Frage des Wachstums ist noch mal eine, die müssen wir uns aufheben für ein nächstes Gespräch, Milad. Aber ich bin dir erstmal unglaublich dankbar für diese Zeit und natürlich auch für dieses Gespräch, das einerseits, sagen wir mal, auch die vielen Herausforderungen uns aufzeigt, aber dabei auch zum Glück nicht stehen bleibt, denn Herausforderungen, die kann man immer relativ schnell oder auch manchmal nicht so schnell und problematisch entwickeln, aber tatsächlich Wege aufzuzeigen, ist das Eigentliche, worum wir uns versuchen, innerhalb auch der Coalition for Pluralistic Public Discourse immer wieder zu bemühen. Deshalb dir ganz herzlichen Dank für jetzt und ich kann einfach nur sagen, wer sich weiter mit Milad Karimis Gedankenwelt beschäftigen möchte, der die findet eine reichhaltige Bibliothek, die es zu entdecken gilt. Und Milad, an dieser Stelle von mir aber erst einmal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Freue mich immer, mit dir zu reden. Das eröffnet auch einfach immer selber neue, ganz neue Zugänge. Das wünsche ich unseren HörerInnen natürlich auch. Deshalb vielen Dank für jetzt, Milad.
Danke. Ich habe zu danken.